ARD.
Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israels Ministerpräsident Netanjahu spricht vor dem US-Kongress. UN-Generalsekretär Guterres reagiert auf die angebliche Einigung palästinensischer Gruppen auf eine Übergangsregierung im Gazastreifen. Und Ukraine will eigene Raketen bauen. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 24. Juli um 8 Uhr. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu spricht heute vor dem US-Kongress. Die Rede wird von einigen Abgeordneten boykottiert. Besonders unter den Demokraten hat Israels Krieg im Gazastreifen viele Gegner. Aus Washington Nina Barth.
Vor dem Abflug nach Washington hat Benjamin Netanjahu bekräftigt, Israel werde Amerikas unverzichtbarer und starker Verbündeter im Nahen Osten bleiben, unabhängig davon, wen das amerikanische Volk als nächsten Präsidenten wähle. Das werde er seinen Freunden beider Parteien sagen.
I will tell my friends on both sides of the aisle that regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East.
Bevor der israelische Ministerpräsident im Kongress allerdings auf Freunde trifft, wird Benjamin Netanjahu erst einmal Demonstranten zu Gesicht bekommen. Großdemos gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen und die Zehntausenden zivilen Opfer sind angekündigt. Das Kapitol ist weiträumig abgesperrt. Im Kongress selbst wird Netanjahu dann auf zahlreiche leere Stühle blicken. Einige demokratische Abgeordnete wollen der Rede ebenfalls aus Protest fernbleiben. Der Initiator der Einladung, der Sprecher des Repräsentantenhauses der Republikaner Mike Johnson, ist empört. Er wirft den Demokraten politisches Kalkül vor, während der USA-Verbündete Israel um sein Überleben kämpfe. Das sei skrupellos.
The idea that they're making political calculations when our ally is in such dire straits fighting for its very survival is unconscionable to us.
Der Besuch von Benjamin Netanjahu in Washington hat auch eine innenpolitische Dimension, vor allem jetzt in Zeiten des Wahlkampfes. Republikaner wollen ihre nahezu bedingungslose Unterstützung für Israel demonstrieren, was auch bei der republikanischen Wählerschaft gut ankommt. Die Demokraten dagegen sehen sich nicht nur der Kritik von rechts, sondern auch von links ausgesetzt, wie die Studentenproteste gezeigt haben. Auch dem linken Flügel der Demokratischen Partei ist die Nahostpolitik von US-Präsident Joe Biden zu israelfreundlich, wie die leeren Sitze im Kongress zeigen werden. Die wahrscheinliche Präsidentschaftskandidatin Vizepräsidentin Kamala Harris wird bei Netanjahus Ansprache auch nicht dabei sein. Stattdessen ist Harris auf einer Wahlkampfveranstaltung. Es sei empörend und unentschuldbar, dass Kamala Harris die gemeinsame Sitzung boykottiere, wetterte der Republikaner Johnson.
It is outrageous to me and inexcusable that Kamala Harris is boycotting this joint session.
Harris wird sich aber, wie auch US-Präsident Joe Biden, zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Netanjahu treffen. Und übrigens auch Donald Trump. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hat ein Treffen in Mar-a-Lago mit dem israelischen Regierungschef auf seiner Plattform Truth Social angekündigt. Biden hofft bei seinem Gespräch auf einen Durchbruch bei einer Waffenruhe und bei der Geiselbefreiung und äußerte sich zuversichtlich. Ich glaube, wir stehen kurz davor, das zu erreichen, sagte Biden.
I've been working very closely with the Israelis and with the Palestinians to try to work out how we can get the Gaza war to end and Middle East peace and get all those hostages home. I think we're on the verge of being able to do that.
Auch aus politischer Sicht würde den Demokraten eine Feuerpause im Gazastreifen helfen. Und viele hoffen, dass Harris, sollte sie Präsidentin werden, einen härteren Kurs gegen Netanjahu einschlagen würde.
Bereits gestern hat die Polizei mehrere Demonstranten festgenommen, die in einem Gebäude des US-Parlaments gegen den Gazakrieg protestiert hatten. Sie hätten das zum Gebäudekomplex des Kapitols gehörige Cannon House Office Building zwar legal betreten, Protest sei dort aber nicht erlaubt, hieß es. Letztendlich sei das Gebäude geräumt worden, so die Polizei. Nach Medienangaben wurde die Aktion unter anderem von der antizionistischen jüdischen Organisation Jewish Voice for Peace organisiert. Auf der Plattform X hieß es, man sei in dem Gebäude, in dem die Mitglieder des Kongresses in den vergangenen 9,5 Monaten immer wieder beschlossen hätten, die Bomben zu schicken, mit denen Völkermord begangen werde. Und während Netanjahu in den USA ist, geht der Krieg im Gazastreifen weiter. Die Zahl der Toten durch Angriffe des israelischen Militärs auf Gebiete bei Khan Yunis im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben auf 70 gestiegen. Bisher hat die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen von 49 Toten gesprochen, darunter Frauen und Kinder. Mehr als 200 Menschen seien beim Beschuss durch Panzer und aus der Luft verletzt worden, hieß es weiter. Eigentlich ist das Gebiet als humanitäre Schutzzone ausgewiesen. Das israelische Militär hatte die Menschen nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Von dort würde die Hamas Raketen in Richtung Israel abfeuern, hieß es. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben jedoch nicht. Inzwischen befürwortet UN-Generalsekretär Guterres, dass sich die palästinensischen Gruppen Fatah und Hamas offenbar darauf geeinigt haben, ihre jahrelangen Streitigkeiten beizulegen. Alle Schritte Richtung Einigung sollten begrüßt und unterstützt werden, sagte Guterres Sprecher. Bei einem Treffen in Peking hatten sich 14 rivalisierende palästinensische Gruppierungen, darunter die Hamas und die gemäßigt säkuläre Fatah, auf eine nationale Übergangsregierung zur Versöhnung für die Nachkriegszeit im Gazastreifen geeinigt. Frühere Bemühungen um eine Aussöhnung zwischen den Gruppen sind immer wieder gescheitert. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas sind viele Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen nach UN-Angaben beschädigt oder zerstört worden. Von 36 Krankenhäusern seien nur noch 16 teilweise in Betrieb, sagt der Leiter für Notfälle der Weltgesundheitsorganisation in den besetzten palästinensischen Gebieten. Nun wird auch der Satelliten-Internetdienst Starlink von Tech-Milliardär Elon Musk im Gazastreifen eingesetzt. Musk schreibt auf seiner Plattform X, der Dienst sei jetzt in einem Krankenhaus in Gaza aktiv. Unterstützt werde dies von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel. Er soll Videokonferenzen mit anderen medizinischen Einrichtungen sowie Ferndiagnosen in Echtzeit ermöglichen. Noch im Oktober hatte Israel nach Kriegsbeginn erklärt, alles unternehmen zu wollen, um den Einsatz von Starlink im Gazastreifen zu verhindern. Grund sei die Befürchtung, dass die Hamas das System für Terrorzwecke missbrauchen würde. Der große Vorteil von Starlink ist, dass der Zugang zum Netz unabhängig von der herkömmlichen Telekommunikationsinfrastruktur läuft. In dem durch den andauernden Krieg schwer zerstörten Gazastreifen sind die Telekommunikationsnetze instabil und fielen seit Beginn der Kampfhandlungen vor mehr als 9 Monaten mehrfach aus. Schauen wir nun in die Ukraine. Immer wieder wird die Ukraine von russischen Raketen beschossen. Nun will der ukrainische Präsident Selenskyj selbst Raketen bauen lassen, um die Stützpunkte in Russland, von wo die Flugkörper starten, zu bekämpfen. In seiner täglichen Videoansprache sagte er, das Raketenprogramm der Ukraine habe eine gute Dynamik und auch wenn die Aufgabe schwer sei, allmählich nähere man sich der Möglichkeit, eigene Raketen einzusetzen und sich nicht nur auf die Raketen zu verlassen, die die Partner der Ukraine liefern. Er forderte eine größtmögliche Selbstständigkeit bei der Waffen- und insbesondere der Raketenproduktion. Das Raketenprogramm der Ukraine startet nicht bei Null. Die Republik war bereits in der Sowjetzeit Hauptstandort für die sowjetische Raketenproduktion. Im Angriffskrieg gegen Russland sind die USA der wichtigste Partner der Ukraine. Doch sollte Donald Trump Anfang November wiedergewählt werden, könnte sich viel ändern. Aus Kiew, Andrea Beer.
Auf dem Krönungsparteitag der Republikaner verspricht Donald Trump unter anderem Frieden in der Ukraine. Wie das genau gehen soll, sagte Trump nicht. Die bloße Aussicht auf einen Wahlsieg des Republikaners verstärkt den Verhandlungsdruck, den die ukrainische Führung verspürt. Der Grund? Russland setzt die Ukraine militärisch stark unter Druck, vor allem im Osten. Und die Unterstützung westlicher Partner reicht nicht, um das zu ändern. Auch die Kiewer Fotografin Daria Kalaschnikova macht sich Gedanken. Ich glaube, wenn Trump gewinnt, ist das sehr schlecht für uns. Viele sagen, dass 2025 entscheidend für unser Land wird. Denn es muss dann eine Gegenoffensive geben. Und wir müssen in der Lage sein, das ohne Hilfe, ohne Unterstützung zu machen, sollte es ein Chaos in der Geopolitik geben. Trump wolle den Krieg einfrieren, das glaubt Ilya Kusa, Analyst am Institut für Zukunft in Kiew. Zöge Trump ins Weiße Haus ein, seien mehrere Szenarien denkbar. So könnte Trump der Ukraine langfristig Waffen liefern, die Kiew oder dessen europäische Partner dann teilweise aber bezahlen müssten. Das ist ja ein Grundprinzip von Trumps Politik. Er ist zwar bereit, Waffen zu liefern, aber nicht zum Nulltarif, so wie es bei Biden war. Um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, könnte Trump Moskau damit drohen, der Ukraine weiter Waffen zu liefern und möglicherweise die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Dass Kiew weder Demokraten noch Republikaner offen unterstützt, findet er richtig. Zu beiden US-Parteien müssten die Beziehungen aber ausgebaut werden. Überhaupt, es fehle der Ukraine Fachwissen über die USA. Der Mangel an Wissen und Fachleuten führt dazu, dass wir politische Prozesse in den USA oft nicht einschätzen oder vorhersagen können. Wie zum Beispiel die Monate, in denen wir im Kongress keine Militärhilfe bekommen haben. Wir haben die Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten unterschätzt. Wir haben gedacht, das sei ein unbedeutender Faktor, der keine großen Auswirkungen haben würde, weil die Ukraine in aller Munde war. Dem Trump-Lager müsse vermittelt werden, dass die Unterstützung der Ukraine im ureigenen Interesse sei, betont Oleksandr Chara vom Think Tank Zentrum für Verteidigungsstrategien in Kiew. Auch im indopazifischen Raum, wo die USA und Russlands Verbündeter China erbittert um Einfluss konkurrieren. Zudem sei die Ukraine lukrativ für die einflussreiche amerikanische Rüstungsindustrie und deren Kooperation mit ukrainischen Unternehmen. In Ukraine. Wir sind seit 2014 im Krieg mit Russland und wir wissen, dass wir uns nicht auf Glück oder Zufall verlassen sollten. Auch der Demokrat Barack Obama habe 2014 nicht auf die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim reagiert, betont Hanna Hopko, Vorsitzende vom Netzwerk für nationale Interessensvertretung, das sich aktiv für den EU- und den NATO-Beitritt des Landes einsetzt. In den Jahren russischer Aggression haben Obama, Trump und Biden einander abgewechselt. Und inzwischen kämpfen Russland, China, Nordkorea und der Iran gegen die Ukraine. Wenn man also die amerikanische Politik seit dem russischen Einmarsch 2014 analysiert, dann war es damals Russland und heute ist es die Achse des Bösen. Europa solle nicht vor Trump zittern, sondern sich gemeinsam auf einen Weltkrieg vorbereiten, so Hopko. Seit dem russischen Großangriff habe sie 29 Länder bereist und ihr Fazit klingt bitter. Nach 2,5 Jahren ständigem Reisen scheint es mir, als ob sie wirklich nicht verstehen, was bereits passiert ist. Russland oder China machen Fortschritte, während die Menschen im Westen immer noch denken, lasst uns Druck auf die Ukraine ausüben, lasst uns Waffenlieferungen verzögern und vielleicht gibt die Ukraine dann auf und wir haben wieder Stabilität. Niemals.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.